Fuck Purity, der Podcast, der aufräumt mit restriktiver Sexualmoral.
So, hallo und herzlich willkommen bei unserem allerersten Gespräch zu dritt, beziehungsweise zu viert. Wir haben noch ein Baby an Bord heute. Genau, und dann begrüße ich erstmal die Mona und ihr Baby, meine Podcast-Kollegin. Schön, dass wir uns sehen.
Hallo, ich freue mich auf unser Gespräch heute.
Und wir haben einen besonderen Gast. Es ist uns eine große Ehre, diesen Gast heute hier zu haben, dass er sich trotz seines Terminkalenders und ja der Umstände, in denen er sich zurzeit befindet, Zeit genommen hat für uns. Vielen, vielen Dank. Wir haben den Spoken Word Künstler, Autor, Podcast-Kollegen und Ruach jetzt Netzwerk-Kollegen Marco Michalczyk zu Besuch.
Hallo.
Hallo, hallo. Die Ehre ist ganz meinerseits. Danke für die Einladung.
Sehr cool, dass du da bist.
Wir freuen uns. Sehr, sehr cool. Wir steigen gleich ein. Auch du bleibst nicht verschont vor unserem Sex or Next-Spiel. Und damit legen wir direkt mal los.
Ich weiß nicht, ob du die Regeln kennst.
Also ich hab mir das einmal angehört, wo ihr das gespielt habt und mir die Regeln hergeleitet, aber du darfst dir natürlich gerne nochmal erklären.
Genau, wir spielen das so lange, bis du sechsmal Sex gesagt hast. Und wenn, also quasi die Frage ist immer, würdest du oder hättest du oder hast du, und du sagst dann einfach Sex oder Next, je nachdem, was zutrifft. Wenn es nicht zutrifft, dann Next, und wenn es zutrifft, und wenn jetzt was ist, was du nicht möchtest, dann sag einfach, möchte ich nicht beantworten, und dann springen wir zum Next und schneiden das raus. Genau. Bist du bereit?
Denke ja.
Nana, willst du mitzählen, wie oft das ist, und ich stelle einfach die Fragen?
Ja,
wir machen das einfach so zack, zack nacheinander. Du brauchst nicht groß ausführlich was dazu erklären. Ich bin auch schon rot geworden beim Fragen rausschreiben. Oh mein Gott. Aber wir kriegen das hin. Es ist einfach nur, um das Eis zu brechen und ins Thema zu crashen.
Sex. Next.
Würdest du einen One-Night-Stand haben?
Sex.
Würdest du Praktiken aus dem BDSM-Bereich ausprobieren?
Next.
In der Anwesenheit einer anderen Person masturbieren?
Sex.
Eine Person, mit der du nicht in einer Beziehung bist, küssen?
Next.
Dich mit Freunden über dein Sexualleben unterhalten?
Sex.
Sextoys verwenden?
Sex.
Dich tätowieren lassen?
Sex.
Wie viel haben wir? Okay.
Oh,
okay. Ich habe noch eine. Jemanden oral befriedigen oder oral befriedigt werden wollen?
Sex.
Okay. Sehr cool, wir haben es geschafft.
Das, schon überstanden.
Okay. Ich habe schon so gedacht, was passiert, wenn man so oft Next sagt, dass das allein das Spiel schon abendfüllend wird irgendwie. Aber gut, das war.
Könnte auch im Purity-Bereich auch passieren, ja. Wenn jemand so geprägt ist.
Es gibt harmonische Fragen und spicy Next. Fragen. Also.
Das war schon ein sehr spicy Einstieg. Genau. Danke dir. Wir hatten als allererstes die Frage, ob du in 5 Schlagworten beschreiben könntest, aus welcher christlichen Prägung du kommst. Du bist christlich aufgewachsen, soweit ich das richtig mitbekommen habe. Genau, so 5 Schlagworte. Es können auch weniger, können auch mehr sein, aber so in Schlagworten, damit wir ein Verständnis dafür bekommen.
5 Schlagworte, das ist gar nicht so einfach. Also ich würde mal sagen, so erst das große Schlagwort Brüdergemeinde.
Aha. Durften Frauen predigen? Ja, nein?
Nein. Die Frauen dürften. Kommen wir bestimmt gleich noch drauf, aber also von Predigen kann gar nicht die Rede sein, von allem anderen eigentlich auch nicht. Also da Frauen sind da tatsächlich.
Also wir kämen auch in die Hölle für unseren Podcast wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Aber da geht's ja erstmal so mehr um die reinen Gottesdienstsachen, und da dürftet ihr natürlich sehr gerne hinkommen und euch irgendwo hinsetzen und
Kinderbetreuung.
Dann, irgendwann gehen. Ja, maximal.
Ist Kinderbetreuung erlaubt? maximal.
Ja, ist schon erlaubt, aber gibt es eigentlich gar nicht so doll. Also in der Gemeinde, wo ich herkomme, waren eigentlich so in den normalen Gottesdiensten die Kinder immer auch mit dabei und die hatten dann irgendwie so separat nochmal eine Stunde für sich irgendwie. Da waren aber zumindest in der Gemeinde, wo ich war oder die ich auch kenne aus dieser Richtung und Prägung, auch nie Frauen dabei. Das haben auch tatsächlich Männer gemacht. Also von daher, hätte man sich da engagieren wollen, würde mir da nichts einfallen, wo man sich da engagieren könnte.
Wow. Wenn Kinder beim Gottesdienst dabei waren, wurde dann die Rute eingesetzt, damit die still sind auf dem Klo. Ich habe das gehört, dass manche russlanddeutschen Gemeinden das machen. Oder der Gürtel, der zum Einsatz kommt, um die Kinder zu züchtigen. Hast du da was mitbekommen? Oder?
Ja, also solche Storys von währenddessen kenne ich nicht, aber von, weiß ich nicht, dann davor oder danach, ne? Also wenn sich irgendwer dann ganz, ganz doll daneben genommen hat irgendwie. Kenne ich so doll nicht aus meiner persönlichen Prägung, aber solche Geschichten kenne ich natürlich auch, auf jeden Fall. Ja, was wird man sonst noch?
Respekt an alle Kinder, die da drin sitzen und den ganzen Gottesdienst über zuhören. Wow. Hast du das dann als Kind auch gemacht? Bist du reingeboren?
Ja, ich bin da reingeboren. Ich fand halt auch echt diese Sonntagsgottesdienste furchtbar langweilig, ne? Weil da halt der Wortanteil, also von jemand steht da und redet, halt furchtbar lang ist, weil es da ja nicht viel Liturgisches außenrum gibt. Da gibt es halt ein Lied am Anfang und ein Gebet und dann kommt dieser sehr lange Wortteil und dann gibt es noch ein Gebet und ein Lied zum Abschluss. Und als Kind ist das natürlich einfach furchtbar langweilig, da in so einer Bank in meistens einem sehr hässlichen Gebäude zu sitzen und sich dann, also mucksmäuschenstill, irgendwas anzuhören. Das war schon...
Respekt.
Und so verbringst du dann deinen Sonntag, während du genau weißt, alle deine Freunde, die sind gerade auf dem Fußballplatz oder keine Ahnung wo irgendwie.
Oder Harry Potter schon.
Hattest du Geschwister, mit denen du zusammen hingehen konntest und das Leid quasi teilen konntest?
Ja, das ja. Ich habe noch 3 Geschwister, ich bin der Älteste. Aber ich, also ja, das hat es bestimmt ein bisschen lustiger gemacht, aber im Grunde, weil das ja alles so dermaßen fokussiert und ruhig ist, also kannst du da auch dich nicht wirklich so dann irgendwie miteinander beschäftigen und dich gegenseitig ablenken. Aber ja, war wahrscheinlich trotzdem besser, als alleine da zu hocken.
Okay, nächstes Schlagwort. Sorry, wir sind ein bisschen verweilt bei dem.
Ja, nächstes Schlagwort. Also wahrscheinlich würde ich schon erstmal sagen, konservativ, Schrägstrich, wahrscheinlich würde ich sogar heute sagen, fundamentalistisch. Weil konservativ beschreibt es ja noch nicht so in Gänze. Also so sehr schon so ein Bibelverständnis von das, so wie das da steht, so muss man das auch nehmen. Kommen wir bestimmt auch noch zu, weil so in Wirklichkeit stimmt das dann ja auch nicht, ne? Also das stimmt ja nur bei manchen Sachen, die anderen nimmt man dann ja doch nicht so ganz genau. Zum Glück, sonst wäre es noch gruseliger. Was fallen wir denn noch für Schlagworte zu dieser Prägung ein? Also irgendwie auch sehr, ich würde mal sagen, sehr spaßbefreit halt auch, ne? Weil das ist eine Form von Gottesdienst. Also bei uns gab es zum Beispiel auch keine Instrumente. Da wird halt gesungen aus dem Liederbuch. Und da gibt's keine Orgel, da gibt's kein Piano, da gibt's nicht mal irgendwie jemand, der schlecht Gitarre spielt. Dergleichen.
Also ich bin auch aus einer Brüdergemeinde, also Brüder- und Baptistengemeinde. Aber bei uns, also ich habe Schlagzeug gespielt als Kind und Jugendliche. Und das war vom Teufel. Also das konnte ich nicht im Gottesdienst spielen. Aber Gitarre und Klavier gab's tatsächlich.
Ja, also das war jetzt auch nicht schlimm. Also da hat man jetzt auch keinen irgendwie von abbringen wollen, wenn jetzt jemand schön musizieren konnte, aber halt nicht in dem Gottesdienst irgendwie.
Wow.
Ich weiß auch nicht, warum, ob das jetzt wirklich irgendein Dogma oder irgendeine theologische Begründung hat. Gab es einfach nicht, wahrscheinlich historisch gesehen. Und irgendwann, also alles ist da halt so ein bisschen suspekt, was zu sehr vom Eigentlichen ablenkt, ne? Also deswegen hat man auch das Gefühl, sind die Räume auch immer mit Absicht hässlich, damit da bloß nichts drin ist, was dich vom Zuhören ablenkt. Und das ist bei der Musik wahrscheinlich auch so, weil man irgendwie auch Angst hat, dass das dass sich dann jemand zu sehr auch in Fokus stellt, weil die Person ist dann ja sehr exponiert, obwohl das die predigenden Leute ja auch sind. Aber keine Ahnung. Also ich weiß es auch nicht genau, aber irgendein Grund wird es vermutlich haben.
Sehr, sehr spannend. Ich freue mich aus mehreren Gründen, dass du da bist, aber unter anderem aus dem Brüdergemeindegrund, dass ich Fragen dazu stellen darf, so viel ich will, weil, also, wir haben eine zeitliche Begrenzung, aber das ist so das Einzige, was ich nicht von innen kennengelernt habe. Sonst habe ich die meisten Strömungen von innen in meiner Kindheit, Jugend, jungen Erwachsenen, Alter irgendwann mitbekommen und verstanden, so wie die Leute ticken oder wie diese Gemeinderichtung tickt. Und das ist für mich super, super interessant zu hören. Komplett ohne Instrumente, Respekt würde ich, also habe ich auch noch nicht, also habe ich mir so nicht vorgestellt, tatsächlich. Interessant.
Ja, ich finde das, kurzer Einsatz dazu, ich finde das auch manchmal so interessant, wie man ja oft Leute trifft, die dann sagen würden, ja, ich bin auch super christlich, konservativ, fundamentalistisch aufgewachsen. Und dann denkt man automatisch, das muss ja ungefähr das Gleiche gewesen sein. Aber was das Setting so angeht, irgendwie stellt man fest, nee, das war doch sehr unterschiedlich. Die, ich sag mal so, das Regelwerk oder das dieser moralische Unterbau, der ist vermutlich sehr ähnlich, aber wie das ausgelebt und zelebriert wird, dann doch manchmal sehr, sehr unterschiedlich.
Genau, wir hatten Bongos auf jeden Fall. Ich durfte die auch spielen.
Aber wirklich.
Und da gibt es ja auch große Unterschiede in der Auslebung, was einen charismatischen Gottesdienst angeht, mit ganz viel Transzendenzerfahrung, auf die Wert gelegt wird. Oder dann halt eben eine Brüdergemeinde, die sehr schriftfokussiert ist und Bibelauslegung und Wortgewand und Bibel auswendig lernen. Wie waren bei dir so diese Mechanismen, was es die Außenwelt anging? Also hattest du viel Interaktion in der Schule mit normalen Freunden oder wurde dir auch da schon klar gemacht von der Gemeinde so, nee, die sind alle falsch und wir sind richtig? Wie waren da so die Mechanismen und wie bist du als Kind und Jugendlicher damit umgegangen?
Ja, also dazu muss man vielleicht sagen, ich bin in einem recht kleinen Dorf in Mittelhessen aufgewachsen. Das heißt, wenn du da das gewollt hättest, nur mit Leuten aus der Gemeinde abzuhängen, wärst du relativ schnell an deine Grenzen gekommen, weil da einfach nicht so viele Leute waren. Das heißt, ich hatte eigentlich schon seit dem Kindergarten an, durch die ganze Schulzeit durch und auch immer einen recht großen Freundeskreis, die also entweder überhaupt nichts mit Kirche und Gemeinde zu tun hatten oder mit irgendeiner anderen Form. Das ist für Brüdergemeindler ja gleich schlimm eigentlich, ne? Also so, jetzt Pfingstler bist oder Drogendealer, das kommt auch war selber raus eigentlich. So. Also leicht überspitzt dargestellt. Nee, also deswegen, das war immer so eine komische Parallelität. Weil in so einem Dorf bleibt das ja auch nicht verborgen. Ne? Also du hast dann irgendwie so deine Freunde, mit denen du dich zum Fußballspielen triffst und dann musst du halt leider sonntags morgens da in diese Gemeinde laufen. Und da ist es, oder da war es zumindest in der Zeit, wo ich da war, auch so, dass man sich da auch so ein bisschen schick macht. Ne? Also irgendwie ab einem bestimmten Alter ziehst du halt einen Anzug an und sowas. Und dann dachte ich immer, wie peinlich ist das eigentlich, wenn du da jetzt halt... Ne, und gehst halt natürlich auch zu Fuß, weil ist alles natürlich nicht so weit. Du gehst da jetzt mit deiner ganzen Familie so schick gemacht fast, als würdest du zu einer sehr unstylischen Hochzeit gehen. Und hoffentlich begegnet dir jetzt keiner von deinen Freunden. Sonst musst du denen ja erzählen, was du jetzt gerade machst. Natürlich wussten die das eh alle, weil da wohnten halt einfach nicht so viele Leute. Ne? Aber das war halt schon immer so eine komische Zwischenwelt irgendwie, wo ich so manchmal das Gefühl hatte, sonntags verkleide ich mich halt so ein bisschen und dann mache ich das halt, weil meine Familie das halt macht. Und am Montag in der Schule spielt es aber keine Rolle mehr. Da bin ich halt bei meinen normalen Freunden sozusagen. Also ich hatte auch nicht wirklich so jetzt enge Freunde aus der Gemeinde, so Leute, mit denen ich so auch irgendwie viel Zeit verbracht habe. Das war halt wirklich immer so... Nee, ach, sowas gab's da eh nicht irgendwie, aber das war halt deswegen schon immer so ein bisschen so eine Zwischenwelt, ne? Das eine und das andere, die halt wenig Schnittpunkte hatten, außer dass ich halt der Schnittpunkt war.
Wie lange warst du dort? Also seid ihr irgendwann mal umgezogen oder warst du da, bis du wirklich 18, 20, 25 warst oder bis du weggezogen bist?
Ja, ich war da, glaube ich, bis ich... Ich habe irgendwann eine Ausbildung gemacht und danach musste man ja früher noch irgendwie als Mann entweder zur Bundeswehr oder zum Zivildienst. Und ich glaube, ich bin da geblieben, bis ich dann mit der Ausbildung fertig war und dann meinen Zivildienst gemacht habe. Da bin ich weggegangen und auch nie mal wiedergekommen.
Okay, dann welche Richtung hast du dich dann bewegt?
Also ich habe so, wenn ich mir das so jetzt in der Rückschau anschaue, ich hatte, glaube ich, nie so einen krassen Bruch irgendwie. Ich bin immer so gefühlt so einen Schritt, oder für mich zumindest in dem Moment, so einen Schritt weiter Richtung offen und weiter irgendwie gegangen. Und ich bin dann, also ich habe tatsächlich dann meinen Zivildienst in einer anderen Gemeinde quasi absolviert. Ich habe da so ein FSJ gemacht als Mensch für alles und Jugendarbeit und blablabla. Wie mir natürlich aus der Perspektive, von wo ich drauf geguckt habe und aus der Prägung, von der ich kam, sehr viel weiter und freier vorkam. Die hatten eine coole Band, da gab's Musik, da war auch das ganze Erscheinungsbild und wie man so einen Gottesdienst feiert, halt nicht so starr, sondern eigentlich wirklich ziemlich cool, und das hat schon Bock gemacht. Und sehr amerikanisch geprägt. Und da war ich lange, da war ich irgendwie, ich weiß nicht, fast 10 Jahre, würde ich sagen, irgendwie so insgesamt.
Wow, sehr linear. Ich habe öfter gewechselt. Schön. Bevor wir ins ganze Purity-Thema reingehen und das Fass aufmachen, dazu haben wir sehr viele Fragen an dich, wollte ich dich fragen, ob du uns ein Gedicht vortragen möchtest. Das darfst du gerne machen, wenn du
das
möchtest.
Mache ich sehr gerne. Ja, ich habe letzten Herbst ein Buch veröffentlicht, wo ganz viel von dem, wo wir auch jetzt schon drüber geredet haben, irgendwie drin vorkommt. Also da habe ich irgendwie gedacht, ich muss da nochmal hin, so gedanklich und vom Schreiben her, ich muss nochmal in dieses kleine Dorf, ich muss nochmal in diese Gemeinde und ich muss diese ganzen Prägungssachen irgendwie mal schreibend verarbeiten irgendwie. Und da ist ein Gedicht in diesem Buch, also das klingt schon auch in anderen immer mal wieder an, aber eins, was so ganz explizit auch dieses Körperfeindliche und dieses Purity-Culture-Hafte halt irgendwie so ein bisschen aufnimmt. Und deswegen, das lese ich sehr gerne, gerade wenn wir auch über das Thema noch reden. Das heißt, als wir Geister waren. Wir wurden zu Geistern, sobald wir durch die Tür waren. Unsere Körper abgegeben, bis wir eines Tages vergaßen, sie von der Garderobe wieder mit zurück nach Hause zu nehmen. Als wir Geister waren, hatten wir das diffuse Gefühl, etwas verloren zu haben, aber nicht zu sein. Eingesperrt in konturlosen Körperzellen, ohne schweben oder durch Wände gehen oder hinter Gründe zu blicken. Abgrund sind wir menschlich. Süchtig nach Sehnen und gesehnt werden und angesehen und aufgeblickt und gemeint sein und erkannt, endlich. Hüllenlose Höllendosis, Selbstkastration, um sich dann für Hochzeitsnächte neue Geschlechtsteile wachsen zu lassen, Salamander, Schwanz, Glaube, Ameisenvölkisch, Kollektiv, Gehirn gesteuert und eingeredete Herzhohlräume in der Form von Gott, der keine Feste hat, sprechen Selbstanklage in der Sprache vergangener Tage. Wir waren Geister, Ruach wabernd über den leeren Wassertropfen Summen unseres Vorhandenseins. Vor Spiegel stehend sind wir nicht durchsichtig, aber sehen unser Gesicht nicht richtig. Körpergedächtnis intakt, aber tanzloser Stolperrhythmus, wer das Herz leugnet, fällt nicht einfach aus der Zeit. Als wir Geister waren, hatten wir keinen Namen, nur eine vierstellige Zahl verschiedener Schamschattierungen. Wie weird wir werden, wenn wir weinen. Wir sahen uns an, als wir Gesichter bekamen und uns Worte wuchsen. Unsere kippendunstförmigen Handflächen verfestigten sich zaghaft beim Aufeinanderlegen und wir zu neugierig, um weiter Angst vor dem Auflösen und Auseinandergeblasen werden zu haben. Wir werden alle verwandelt werden in fassbare Formen und antastbar geworden, hätte ich heute gerne 100 Hände, um dich überall gleichzeitig zu berühren, mir dein Herz fassen und mich genauso und meins. Wie weich wir werden, wenn wir weinen. Lippenlose Flüsterstimmen, die sie für Hirngespinste halten, waren am Anfang nur ein Wort und inkarnieren unaufhaltsam. Danke fürs Zuhören.
Wow, vielen, vielen Dank. Alle Hörenden applaudieren dir gerade. Wunderschön. Ich habe das in Berlin mal gehört und dachte mir auch, ich muss danach unbedingt dich fragen, ob das mit Purity Culture zu tun hat, weil es mich mega krass berührt hat, oder ob ich es nur rein gelesen habe, weil passiert ja manchmal, wenn man sich mit einem Thema zu viel beschäftigt. Richtig krass finde ich das mit den Genitalien wachsen lassen, weil sie eben vorher eigentlich nicht da sein sollten und dann plötzlich schon. Und das finde ich eine krasse, krasse Metapher. Und auch die Schattierungen der Scham. Also wenn man Purity Culture zusammenfassen müsste, könnte man eigentlich sagen, eine Kultur der Scham.
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Eine Schamkultur, ja.
Fasst das super gut zusammen. Magst du noch was zu dem Gedicht sagen, wie du da, ja, wie es dir damit ging oder wie es dir auch jetzt damit geht, das vorzulesen?
Ja, ich glaube halt, dass das Effektivste, was man ja gegen so eine Schamkultur tun kann und gegen so eine Sprachlosigkeit, ist einfach Sprache dagegen zu setzen, ne, und Worte zu finden oder Worte auch neu oder erst recht zu benutzen. Das im Grunde macht ihr das ja mit dem Podcast auch. Ihr gebt dem Raum, ihr gebt dem Sprache und auch dieses Spiel am Anfang, ne, das ist hat mich so ein bisschen dran erinnert. Ich habe in den beiden Büchern oder in den beiden Gedichtbänden, die ich gemacht habe, bewusst versucht, manchmal mich sogar ein bisschen dazu zu zwingen, Worte zu verwenden, die ich einfach so in meinem Wortschatz so nicht drin habe, weil das so verinnerlicht ist, nein, das verwendet man nicht, das sagt man nicht laut und das willst du hinterher auf einer Bühne sagen oder sowas. Völliger Quatsch, ne? Ich kann jetzt ja sagen, was ich möchte und schreiben, was ich möchte. Und das hilft, also mir hilft das, irgendwie mir das auch so ein bisschen zurückzuerobern, so diese Sprache, diese Begriffe teilweise auch, die ja überhaupt nicht schambehaftet sein müssen unbedingt, die halt nur dazu gemacht worden sind und da einfach diese Schamschicht so ein bisschen von runter zu blasen, einfach dadurch, dass man sich auf eine Bühne stellt und das laut sagt vor Menschen und das aufschreibt in ein Buch. Und ich wollte natürlich schon irgendwie so meine Erfahrungen aufschreiben, aber ich wollte auch gerne irgendwie so einen Text schreiben. Und wenn das bei dir so war, dann freut mich das, wo sich Leute drin wiederfinden können, die das auch erlebt haben, weil diese Sprachlosigkeit, also wenn man das Leuten erzählt, ne, die ganz anders aufgewachsen sind, die glauben einem das ja manchmal auch nicht so richtig, dass es solche Parallelwelten und solche Schamkulturen so im eigenen Dorf oder in der eigenen Stadt überhaupt heute überhaupt gibt, ne?
Viele wissen das gar nicht, dass es solche Räume gibt. Und dann gibt es aber andersrum auch Leute, die diese Scham schon kennen und sich sehr damit identifizieren können, obwohl sie nicht religiös aufgewachsen sind, weil unsere Gesellschaft an vielen Stellen natürlich auch einfach konservativ ist oder das Thema tabuisiert. Und einen Artikel fand ich sehr spannend, den ich in meinen Buchrecherchen gelesen habe. Da hat eine Sexualpädagogin gesagt, wie wichtig das ist, die Genitalien wirklich zu benennen bei Kindern auch schon, weil es schon reicht, wenn die Eltern das Wort nie sagen oder immer nur umschreiben und sagen, das untenrum oder so, dass Kindern damit schon vermittelt wird, dass es ein Tabuthema ist und dass da Scham drauf liegt, weil man es ja nicht aussprechen darf, so wie es heißt, und dass es am allerbesten ist, Kinder so zu erziehen mit eben den sachlichen, wissenschaftlichen Bezeichnungen für alle Körperteile, was wir ja auch bei allen anderen Körperteilen machen. Bei der Hand sagen wir auch, das ist eine Hand, und dann sagen wir nicht, das ist ein Greifwerkzeug, sondern ja, einfach benennen. Und wenn man merkt, bei einem Körperteil wird es immer so komisch benannt, dann checken Kinder sehr schnell so, oh, das ist irgendwie schwierig.
Ja, ja, genau. Voll. Also glaube ich wirklich auch, Sprache ist ganz wichtiger Baustein in dieser ganzen Diskussion und bei diesem ganzen Thema.
Und wir müssen dringend die ganze Purity-Culture-Debatte anfeuern und mehr nach Deutschland bringen, weil sie hier einfach noch gar nicht so groß ist, wie sie sein müsste oder noch nicht so richtig angekommen ist. Also bei einzelnen Menschen, aber so eine gemeinsame Debatte fehlt mir total. Ich hätte eine Frage, also meine erste Frage, um in das ganze Purity-Ding einzusteigen bei dir persönlich. Hast du ein Purity-Promise? abgelegt, so richtig wie ich, wie man sich das vorstellt, sondern da alleine sitzt und sich das aufschreibt und dann betet und so Gott wirklich seinen Körper widmet sozusagen, oder in einer anderen Form, oder war es mehr einfach ein Gebet, das vielleicht nicht so offiziell war, oder wie war das bei dir?
Nee, also so in der Form nicht. Das kannte ich eigentlich auch nicht, bis ich in dieser amerikanischen geprägten Gemeinde war, wusste ich gar nicht, dass es da so offizielle Formen und auch so ein Wort dafür gibt. Ne? Also dass man da so Events draus macht und so Ringe haben kann und dass es da Songs und alles Mögliche zu gibt. Das ist mir so als Teenie, als junger Erwachsener eigentlich noch nicht so doll begegnet. Aber natürlich gab es dieselben Druck, dieselbe Lehre und dieselbe Erwartungshaltung da ja trotzdem. Also ohne dass du da irgendwie so ein Versprechen oder irgendwie so ein Ding unterschreibst, war trotzdem klar, wenn du jemanden datest, dann am besten schon die Person, die du dann auch heiraten möchtest. Und mehr passiert auch bis zur Hochzeitsnacht erstmal nicht. Ne? Das vielleicht so ein bisschen das tragisch-komische bei den, ich sag mal so, bei dieser brüdergemeindlichen Prägung ist, ungefähr so wird dir das halt auch gesagt, weil es da auch eine allgemeine Scham und Sprachlosigkeit gibt. Das heißt, so Sexualität als Thema wirst du da ganz wenig von der Kanzel hören, und wenn, dann nur so verklausuliert, weil das irgendwie einfach nicht möglich ist.
Darum habe ich auch die Bücher gelesen.
Ja.
Also sowas wie Ungeküsst und doch kein Frosch, weil eben kaum jemand mit mir darüber gesprochen hat. Ja.
Ja, und das war ja auch eine perfekte Strategie für Leute, die sich so schämen mit dem Thema, dann einfach den Jugendlichen, hier hast du ein Buch.
Ja, da so. Haben sich alle gefreut. Als
da steht Frau, alles drin.
Ich auch. Also das kannte ich tatsächlich auch vorher.
Hast schon. Du diese Bücher gelesen?
Ja, das hab ich tatsächlich gelesen.
Ja. Aha. Okay. Sehr, sehr spannend. Also es war kein Moment bei dir, sondern eher so ein unkommuniziertes Gebot, das so im Raum schwebt,
ja,
einfach. Und es war also einfach klar.
Das war auf irgendeine Weise natürlich schon kommuniziert. Ich hätte das jetzt nicht so auf einen Satz runterbrechen können, aber das war schon völlig klar irgendwie als Kind und als Teenie. Also wenn man hier Mitglied dieser Gemeinde ist oder eigentlich sogar überhaupt, wenn man Christ ist, dann macht man das halt so. Alles andere, Sünde, Böse, Pfui. Darf man nicht irgendwie. Was nicht heißt, dass ich das toll fand. Das war einfach nur so muss das halt gemacht werden, wenn du dich in diesen Bezugsrahmen bewegen
möchtest. Gab's eine Kleiderordnung?
Ja, gab's.
Galt die nur für Männer oder auch für Frauen? Also bei uns zum Beispiel, die Männer durften auch oben ohne auf dem Zeltlager rumlaufen. Aber bei den Frauen, da war der Bikini nicht so gern gesehen. Und Spaghetti-Träger ist auch so.
Oder schon ein Ausschnitt, ja, Spaghetti-Träger.
Das gab es auf jeden Fall auch. Und da habe ich auch schon immer gedacht, da ist natürlich schon eine Ungleichheit und ein Ungleichgewicht. Weil, also die Kleiderordnung gab es nicht nur bei sowas, ne? Irgendwie, was weiß ich, Teenie-Freizeit, Badeausflug oder sowas, sondern auch im Alltag. Ne? Also so die Frauen und die Mädels, die waren schon erkennbar Teil dieser Gemeinde, weil die zum Beispiel niemals Hosen anziehen durften. Und dann habe ich schon immer gedacht, so montags in der Schule, ich kann mich jetzt halt so anziehen, wie ich möchte. Wenn mich keiner fragt oder wenn das keiner weiß, wird niemals jemand auf die Idee kommen, ne, dass ich in diese Gemeinde gehe. Die können das halt nicht. Also die sind sofort in irgendeiner komischen Position wahrscheinlich auf dem Schulhof in ihrer Klasse, weil sie, obwohl sie sich das gar nicht selber aussuchen können, ständig danach gefragt werden oder Schlimmeres. Das schon fand ich schon eine sehr, sehr dolle offensichtliche Ungerechtigkeit. Da gibt's, kenne ich auch abstruse Geschichten, ne, dass ich dann...
War dann Schmuck?
Ja, ich glaube...
Schmuck, Nagellack und...
Schminke,
war das auch ein Problem?
Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, im Rahmen war das schon okay irgendwie. Weiß ich aber auch nicht so genau. Also
nicht zu viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
Ja, genau, nicht zu viel Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Ja. Aber da gab es halt schon abstruse Geschichten, ne, dass dann morgens irgendjemand einfach so, wie sie halt sollte, aus dem Haus gegangen ist, sich hinter der nächsten Hecke dann schnell für die Schule quasi umgezogen und umgestylt hat und nachmittags halt wieder retour. Das ist ja furchtbar einfach. Ne? Also das fand ich auch schon immer ganz
gut. Wow. Das ist natürlich ich kann es verstehen.
Ja, ich kann's komplett
kann
verstehen.
Ich auch verstehen.
Aber es ist halt ist
krass,
halt
ja, sowas kenne ich aus dem muslimischen Kontext, solche Stories, aber das ist schon, realisiert man oft nicht, ne, dass das auch im christlichen Spektrum da ist. Krass. Ja, weil dann spielt man nur noch so ein Game mit so zwei Identitäten. Das ist
drum kann man nie sagen, die Freikirchen, weil die letztendlich einfach so unterschiedlich sind. Es kommt immer auf die Prediger drauf an.
Gegensätzlich, teilweise sogar gegensätzlich. Die Bongos sind erlaubt und auf der anderen Seite des Teufels. Wo hast du, und das ist eine sehr spannende Frage, wo hast du die Grenze gezogen als Jugendlicher für dich von Aktivitäten, die verboten und die erlaubt sind? Hast du es für dich persönlich definiert und gab es da eine Grenze? Hat sich die verschoben? Konkret.
Boah, ich weiß gar nicht, ob ich die so doll definiert habe. Kann ich gar nicht so genau sagen. Also ich glaube, hättest du mich damals gefragt, hätte ich gesagt, ja natürlich, Sexualität gehört auf jeden Fall in die Ehe. Theoretisch, wenn ich auf irgendeiner Party gewesen wäre, wo irgendwas passiert wäre, hätte ich das vielleicht auch nicht mehr so gesehen. Ne? Also weil es halt diese Parallelität immer so gab. Ne? Also je nachdem, mit wem ich da gerade unterwegs gewesen wäre, hätte sich meine Grenze vielleicht auch doll verschoben. Mhm. Also ich habe, glaube ich, als Teenie und als Jugendlicher, ich konnte die referieren, diese Grenzen und diese Richtlinien, aber ich stand da selber nicht so hundertprozentig überzeugt hinter, weil ich das alles total bescheuert fand. Ich wusste nur nicht, wie ich da jetzt rauskommen sollte aus diesem Konstrukt irgendwie. Und ich mochte schon auch Gott und das und Spiritualität und Glauben und Beten und alles, aber so diesen ganzen moralischen Überbau, den fand ich halt eigentlich schon immer scheiße. Und deswegen, ich glaube, ich hätte dann wahrscheinlich irgendwie gedacht, mal gucken, was passiert. Und danach überlege ich mir das mit der Grenze nochmal, wie ich das dann rechtfertige.
Hast du gedatet?
Okay. Ja, schon.
Okay, das heißt,
und war das mit Scham und Schuldgefühlen für dich verbunden oder hast du es so getrennt einfach voneinander? Ja, so, das ist jetzt der weltliche Marco, der darf das. Das ist der Spirituelle, der ist ganz brav in der Kirche, so, oder?
Ja, vielleicht ein Stück weit so irgendwie. Also ich glaube, ich habe das schon so ein bisschen voneinander getrennt und das hat natürlich auch selten so richtig gut funktioniert, weil irgendwann müssen sich diese beiden Welten ja mal treffen, ne? Also irgendwann, wenn du eine Zeit lang datest, möchtest du die Person ja auch mal mit nach Hause bringen, zum Beispiel, ne? Irgendwie. Ist aber schwierig. So. Und dann, weiß ich nicht, dann ist halt vieles einfach auch im Sande verlaufen, weil diese beiden Welten nicht so kompatibel waren, weil ich dann irgendwann gedacht habe, naja, also wenn das jetzt wirklich ernst werden soll, dann muss ich irgendwie diesen Teil von mir damit ja auch integrieren oder das natürlich komplett über Bord werfen. Das habe ich aber zu der Zeit auch gar nicht als Option gesehen, dass das geht.
Haben deine Eltern dir in dem Bereich Druck gemacht? Also wenn die irgendwie mitbekommen haben, dass du jetzt irgendwie mit irgendwelchen Mädels abhängst und sie dann nochmal gesagt haben, so, aber es muss jemand Christliches sein? Oder haben die da sich nicht so viel eingemischt oder nicht viel mitbekommen, einfach weil es mehr versteckt wurde?
Also ich würde mal sagen, ja und nein. Die waren natürlich auch irgendwie Teil dieser Prägung und dieser Gemeinde. Also die sind da beide auch drin aufgewachsen. Und mein Vater aber, mit dem verstehe ich mich auch heute noch wahnsinnig gut. Und der hat immer mir so ein bisschen versucht, so Hintertüren aufzumachen. Jetzt auch nicht so explizit im Sinne von, das ist alles Schwachsinn, was du da sonntags hörst, sondern der hat immer gesagt, lies doch mal dieses Buch, denk mal selber, ne? Hör mal diese Platte, lies mal diese Lyrics, hör dir das mal an, guck dir das mal an. Also der hat mich schon dazu gebracht, sehr das zu reflektieren und einen eigenen Standpunkt irgendwie zu entwickeln und nicht einfach alles so friss oder stirb zu übernehmen. Bei meiner Mama, die würde wahrscheinlich auch heute die Hände beim Kopf zusammenschlagen, bestimmt weiß sie das auch gar nicht mehr, aber die hat schon manchmal so auf sowas Mehrwert gelegt und auf sowas geachtet. Also ich weiß, da war ich noch sehr jung, das war vielleicht so in der 5. Klasse, maximal in der 6. Hatte ich irgendwie in einer Jeans, die ich in die Wäsche geworfen habe, war irgendwie noch so ein, weißt du, so ein Klassen handgeschriebener mehr oder weniger Liebesbrief, ne, irgendwie vielleicht sogar mit so angekreuzt oder keine Ahnung, irgendwie sowas, ne, was ja eigentlich süß ist und witzig.
Spicy.
Und sie hat dann, also sie hat das dann zum Anlass genommen, sie fand das nicht schlimm, sie fand das, glaube ich, auch ein bisschen witzig, aber sie hat das dann so ein bisschen zum Anlass für Real Talk genommen und hat gesagt, also okay, da ist jetzt also irgendjemand, da musst du dir schon überlegen, ne, also würdest du die denn wirklich heiraten wollen, hab ich gesagt. 12, was weißt du nicht?
In der 5. Klasse.
Oder 11, oder keine Ahnung.
Hey, ich war 14, ich wollte den Typen heiraten, aber nur, um eben ein legales Konstrukt zu haben, damit die Beziehung okay ist. Mhm. Aber es ist so.
Wollte auch mit 13 schon meinen ersten Freund heiraten.
Ja, und dann war die Begründung, dann habe ich gesagt, ja, aber warum? Dann hat sie gesagt, ja, du musst ja überlegen, du musst das ja mal bis zum Ende durchdenken. Du kannst ja nicht hinterher eine Frau heiraten, die dann in die Hölle kommt und du nicht. Irgendwie habe ich gedacht, das ist ja eine Scheißbegründung. Gut.
Ich kenn's.
Aber halt nicht, ne? Das war jetzt nicht so, oh, bestimmt wird da morgen jemand schwanger und die verloben sich demnächst, sondern das war halt, da war ich wirklich noch sehr, sehr jung und sehr klein. Aber das verleitet es dir halt schon ein bisschen, dann halt auch mit deiner Familie über Dating und dergleichen zu reden. Was die gar nicht schlimm fanden, was immer total cool war, ist, also ich habe, wie gesagt, noch zwei Brüder und wir sind altersmäßig sehr nah beieinander. Das heißt, wir hatten immer sehr großen gemeinsamen Freundeskreis irgendwie und auch einen sehr gemischten Freundeskreis. Da waren auch immer Mädels mit dabei. Da haben auch immer am Wochenende mehrere Menschen bei uns auf irgendwelchen Matratzenlagern übernachtet. Das war wirklich tatsächlich nie ein Problem. Da waren die wiederum sehr, sehr cool und sehr, sehr offen und sehr locker.
Interessant, sehr interessant. Ich wollte zuvor noch mal sagen, ich glaube, dass vielleicht auch diese Doppelidentität, dass man so auf der einen Seite bestimmte Dinge sich erlaubt, solange es eben keiner in der Familie oder Gemeindeumfeld mitbekommt, um auch dazu zu gehören und irgendwie auch in Freundeskreisen, irgendwie in anderen Freundeskreisen dann auch anzukommen, dass es auch eine Strategie oder eine Bewältigungsstrategie sein kann, um damit umzugehen. Und ich glaube, fast alle haben das zu irgendeinem Zeitpunkt gemacht, dass sie eben in den Kirchenumfeldern so die Holy Virgin und privat dann halt doch so halt so promisk, wie es gerade noch irgendwie geht. So war es halt zumindest bei mir, dass ich schon immer so bis zu dem Punkt, wo ich dachte, okay, das geht jetzt wirklich gar nicht mehr. Also da wird mich Gott direkt in die Hölle schmeißen. Und davor ist halt so diese Grauzone, das geht dann schon irgendwie. Aber es ist immer so ein Jonglieren auch und ist auch immer riskant. Und was ich fragen wollte, also gab es bei dir so sexuelle Lust als Thema und Masturbation als Thema und wie bist du damit umgegangen? Das ist ein sehr sensibles Thema, deswegen kannst du auch sehr grob nur darüber reden oder musst gar nicht darüber reden. Aber wie bist du mit Lust umgegangen? Hast du da Schuldgefühle entwickelt oder eine Scham? Oder würdest du sagen, das hast du irgendwie ganz gut als natürlich angesehen?
Großes Thema, also war natürlich ein Thema, gar keine Frage. Und das, ich würde...
Bei uns allen, ja. Denke ich. Du bist nicht
allein. Wenn man nicht asexuell ist.
Ja.
Außer man ist asexuell.
Ich habe da auch im Buch ein bisschen drüber geschrieben, nämlich den Satz, nach dem Masturbieren betet es sich einfacher. mit folgendem Hintergrund, weil das natürlich ein sehr schambehaftetes Thema ist und oder Strong. War und ja. Wo ich so das Gefühl habe, auch gerade so in diesem ganzen Jugendarbeitskontext, das ist ja so der, ich sag mal so der Hebel, wo du immer alle mitkriegst, ne? Also dann kann ich mich auch erinnern an so Freizeiten, wo du dann hinterher denkst, so, jetzt machen wir irgendwie hier Worship-Abend, alle müssen zum Kreuz und kleben da so Zettel drauf oder sagen irgendwelchen Mitarbeitern so was. Und du weißt ja hundertprozentig, diese ganzen braven Gemeindekinder, da werden jetzt keine schlimmen Sachen bei kommen. Und bei jedem, der da nach vorne geht, weißt du safe, was da jetzt auf diesem Zettel steht. Ne, irgendwie. Und das finde ich höchst problematisch. Das habe ich als Teilnehmender, also als Teenie, der selber auf solchen Sachen war, eigentlich nicht so doll erlebt, weil ich als Teenie nicht auf solchen Sachen war, aber hinterher als Mitarbeiter schon ganz doll, als ich eigentlich noch so in diesen ganzen Gemeindestrukturen drin war, habe ich gedacht, ey, diese ganzen armen 14, 15, 16-jährigen Jungs, die jetzt kommen und sagen, oh nein, ich habe masturbiert, ich habe ein Porno geguckt, wie soll der lieber Jesus mich jetzt noch lieb haben? Ja, Junge, ey, du bist halt 16, ne? Das ist doch scheiße, dass ich dir jetzt sagen muss, dass das irgendwie gut oder schlecht ist. Irgendwie mache ich einfach auch nicht mehr irgendwie. Also und so war das bei mir auch. Ich hätte auch nicht gewusst, wie ich das jetzt irgendwie. Also das habe ich tatsächlich nicht hingekriegt, so parallel zu sehen. Da habe ich schon irgendwie gedacht, das ist jetzt irgendwie schlecht. Das ist scheinbar, da übertrete ich jetzt irgendwie eine irgendwie definierte moralische Grenze. Ich weiß aber auch nicht, wie ich damit sonst umgehen kann. Und dieser Satz mit dem nach dem Masturbieren betet es sich besser, da habe ich mich irgendwie dran erinnert, dass ich so in so ganz wilden Zeiten, als ich noch sowas wie versucht habe, wie sogenannte stille Zeit zu machen, irgendwie so festgestellt habe, ach, wenn man erst masturbiert und das dann macht, ist man viel entspannter, dann kann man sich auch viel mehr Zeit nehmen
dann ist das und besser konzentrieren.
Ja, aber natürlich auch, weil es dann halt, dann hast du halt auch irgendwie wieder was zu bekennen auf eine Weise, ne? Also dann musst du irgendwie halt auch sagen, also nicht das mit Absicht zu machen, um was zu bekennen zu haben, aber dann hast du irgendwie das Gefühl, okay, wir müssen hier im Gespräch bleiben, offensichtlich.
Und die Gedanken schweifen auch nicht mehr so ab.
Lieber Gott, wir haben uns wieder was zu erzählen. Es ist was vorgefallen, lieber Gott. War das eine Belastung für dich? Dieser Kampf die ganze Zeit, so hört sich das
an. Also schon, aber ich glaube, als ab irgendeinem Punkt habe ich gemerkt oder merkt wahrscheinlich auch jeder, das ist einfach auch ein schwachsinniger Kampf. Ne? Also du kommst einfach nicht an diesen Punkt, wo du sagen kannst, ich spalte, oder vielleicht geht das sogar auch, ich spalte das jetzt so doll ab von mir, dass ich keine Lust mehr empfinde oder keine Lust mehr habe. Ich glaube, wenn dir das gelingt, dann hast du eigentlich sofort noch ein viel schlimmeres Problem irgendwie. Und das ist ja auch ein Problem, da kommen wir vielleicht auch noch
drauf. Mir ist es teilweise gelungen, tatsächlich.
Ja, mir ist eigentlich nie gelungen, ehrlich gesagt.
Auch gut, ist gesund.
Ja, besser so.
Also ich finde, das Problematische ist dann, wenn man dann in solchen Runden wie, was weiß ich, wie Hauskreis oder irgendwelchen Freizeiten oder so, wenn man da über diese Themen redet, dann gibt's ja durchaus immer so ein, zwei Heroes in der Runde, die so tun, als ob es wirklich gar kein Problem wäre, ne? Als ob die gar nicht verstehen, wovon du da redest. Und dann, da habe ich natürlich schon manchmal gedacht, ha, die müssen ja scheinbar irgendeine krasse, entweder müssen die so ein richtig krasses Heiligungserlebnis erlebt haben, oder die haben einfach irgendeine krasse Technik sich drauf geschafft, die ich einfach noch nicht weiß oder sowas. Bis du irgendwann merkst.
Ich würde sagen, es ist letztendlich einfach nur, weil man wirklich so wenig mit seinem Körper anfangen kann und man sehr stark in der Dissoziation drin ist und sich quasi dadurch irgendwie echt von seinem Körper abkapselt, was vielleicht auch noch Traumaerfahrungen und so mit reinspielen können. Also so war es bei mir zumindest.
Also ich habe super lange geleugnet, dass ich es mache, weil die Art, wie ich es gemacht habe, war nicht so, sagen wir mal, klassisch. Und dann habe ich einfach gesagt, nein, das ist nicht das. Und dann, als ich es irgendwann verstanden habe, okay, definitiv, so, also als dann Jugendliche oder junge Erwachsene, wo ich dann einfach sagen musste, okay, doch, das ist Masturbation, habe ich mich richtig gehasst dafür. Also jedes Mal richtig, richtig gehasst. Auf die Knie gefallen, gebetet, dass mir vergeben wird, aber eigentlich schon so in diesem, mir kann eh nicht vergeben werden, weil ich bin krank, und das ist ja auch ganz viel, das suggeriert wird auf so Jugendveranstaltungen, wenn du das tust, dass du dann eine Abhängigkeit hast, und es gibt vielleicht auch eine Sexabhängigkeit, die irgendwie problematisch werden kann, damit kämpfen gewisse Leute vielleicht, aber die meisten Jugendlichen haben keine Abhängigkeit, sondern einfach einen natürlichen Drang zur Masturbation. Und also das war schon sehr schädigend, würde ich sagen. Sehr, ja, sehr schädigend. Voll. Jeden Tag oder so oft das eben vorkam, dann wirklich sich so sehr zu hassen und so runterzumachen und so zu denken, man hat wieder versagt komplett. Ist eine sehr, sehr schlimme Erfahrung, ja.
Ja, also diese Versagenserfahrung, das würde ich auch teilen. Also ich glaube nicht so doll, wie du das jetzt beschreibst, aber die gab es natürlich schon auch irgendwie, die Momente. Also gerade vor allem, als ich dann selber auch in Verantwortungspositionen war, also wo ich selber Teenie- oder Jugendkreis mit geleitet habe, da habe ich schon manchmal gesagt, so, also jetzt ist doch spätestens der Punkt, wo du jetzt mal irgendwie hier auch deiner Vorbildrolle gerecht werden musst. Also du kannst dich jedenfalls nicht vorne hinstellen und sagen, ist kein Problem für mich, ne? Musst du aber wahrscheinlich irgendwann mal.
Boah, ja, Spagat. gab's Beziehungen, die du als Jugendliche hattest, wo dann Purity Culture so ein bisschen reingegrätscht ist und ein Thema wurde und das irgendwie erschwert hat? Oder gab es Beziehungen, die du als Jugendlicher, junger Erwachsener hattest, wo die Purity Culture sehr reingegrätscht hat und zu Problemen geführt hat, oder eher nicht?
Doch, würde ich schon sagen, also eher dann so an der Stelle, da würde ich eher schon sagen, junger Erwachsener, da wo die Beziehungen halt auch schon so ein bisschen ernsthafter wurden. Passt eigentlich gut, ist eigentlich so die direkte Fortsetzung von dem, wo ich eben aufgehört habe. Als ich dann irgendwie da mit in der Jugendleitung war, habe ich mich erdreistet mit meiner damaligen Partnerin zusammen in Urlaub zu fahren, was dazu geführt hat, dass ich
Sünde! Red Flag!
Sünde!
So wir dürfen wohl zusammen übernachten, Mensch.
Oh, oh.
Das ist eigentlich wieder so ein klassisches Beispiel, wusste ich natürlich auch ein bisschen. Ich habe, glaube ich, gedacht oder gehofft, dass das hier vielleicht nicht so doll ausgeprägt ist, obwohl ich das eigentlich schon auch ein bisschen billigend in Kauf genommen habe, weil wir hatten, erinnere ich mich dran, ein junges Paar, also Säulen der Teenie- und Jugendmitarbeiterschaft, ne? Also ohne die hättest du den Laden zumachen können, ehrenamtlich. Und die sind auch ein bisschen aus der Not heraus, als die angefangen haben zu studieren, glaube ich, oder irgendwie so nach dem Abi, sind die mit mehreren Leuten, sind die in eine WG gezogen, unter anderem halt auch die als Paar, aber halt
mit mehreren Leuten, aber das ist eigentlich doch vertretbar.
Nee, ging nicht.
Was nicht? Es kommt echt auf den Kontext an. Ich durfte mit meinem jetzigen Mann mit 24 Jahren, mit dem ich fest zusammen war, nicht zu Hause übernachten. Zusammen, also in meiner Heimat dann übernachten, im Elternhaus. Mm-mm. Und ja,
es gab extra Zimmer.
Ähnliche Denke. Oh.
Auch extra Zimmer, Mona? Gästezimmer.
Ja. Also okay. Durfte nicht das Zimmer.
Ja. Bei dir, Marco, wenn du jemanden mitgebracht hast nach Hause?
Ich glaube, da waren meine Eltern dann irgendwann schon sehr tolerant. Also ich glaube auch bei meinen Brüdern auch,
sehr
haben
spannend.
Dann irgendwann gesagt, weißt du was, ist halt auch euer Problem. Ihr seid kümmert euch selber um euren Scheiß. Irgendwie.
Ich frage mich, ob das jetzt ist, also wow. Hast du nur Brüder oder hast du auch eine Schwester? Und war es bei der Schwester anders?
Eine Schwester ist die Jüngste, ja.
Okay, wenn es die Jüngste ist, ist es aber meistens so ein bisschen. Mhm. Und wie war es dann mit der Gemeinde, mit dem Urlaub?
Ja, also dann sind wir irgendwann wiedergekommen, dann musste ich da irgendwie vor den Ältesten und dem Pastor antreten und erzählen, was da passiert und was da nicht passiert ist. Es war aber eigentlich auch egal, was da passiert ist und was da nicht passiert ist, weil so oder so die Konsequenz war. Also mit so einer Story kannst du jetzt halt auch irgendwie hier Mitarbeit erstmal vergessen.
Mehr Freizeit.
Es ist so schlimm, dass mich das halt nicht überrascht. So eine Geschichte zu hören, weil ich sowas schon so oft gehört habe. Aber das ist wiederum schlimm, dass es gar nicht mehr, weil es ist.
Die Mitarbeit wird einem ja auch immer als Privileg verkauft. Also quasi, es ist eine Ehre, dass man ja in dieser Position sein darf, aber sie können sie dir auch jederzeit wegnehmen, wenn du dich nicht an die Regeln hältst.
Ja, genau.
Ja.
Und man spricht einer Person ja dann die gesamte Glaubensqualität sozusagen oder
Vertrauenswürdigkeit als Person. Die
Glaubwürdigkeit, ja. Vertrauenswürdigkeit komplett ab. Das finde ich schon heavy, wenn ich heute drüber nachdenke. Und die, das Paar, das Couple, die in der WG zusammengezogen sind, wie ging es mit denen aus? Weil
ich weiß es gar nicht so genau. Also ich glaube, die haben es auch trotzdem durchgezogen, weil es halt, wie gesagt, die hatten jetzt gar nicht so unbedingt den Gedanken dabei, wir sollten als Paar schnell zusammenziehen. Das war irgendwie so, die waren mit mehreren Leuten halt in derselben Stadt zum Studieren und haben dann gedacht, das ist doch das Einfachste und das Günstigste, wir nehmen uns hier zusammen eine WG irgendwie. Wenn ich mich richtig erinnere, aber wie die Geschichte weitergegangen ist, muss ich sagen, weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber erstmal von den Konsequenzen her ähnlich. Also die waren dann auch erstmal raus, so aus allem.
Wow.
Und ich finde so im Rückblick eigentlich, dass die Sache an sich oder der Fakt an sich, dass du dann da quasi nichts mehr machen darfst, ist ja schon irgendwie schräg genug. Aber am aller prägendsten und schlimmsten finde ich eigentlich diese Tatsache, dass es da wie so ein Tribunal gibt von lauter alten Männern, wo du dann
alten weißen Männern, alten
weißen Männern zu den intimsten Bereichen deines Lebens.
Und da habe ich mir hinterher schon gedacht, warum genau ist das in Ordnung? Also warum genau ihr in der Position, mich das zu fragen und nicht umgekehrt? Also es gibt ja keine demokratische Wahl oder irgendein Grund, warum ich euch jetzt solche Fragen beantworten muss, außer dass ihr beschlossen habt, ihr seid halt jetzt die Chefs hier in diesem Laden. Also sobald ich einfach nur einen Fuß durch die Tür sitze, habt ihr mir ja nichts mehr zu sagen im echten Leben. Das ist ja einfach eine Macht, die habt ihr ja nur, weil ich dem zustimme, dass ihr die habt. Sobald ich das nicht mehr tue, habt ihr die ja 0,0 auf irgendeiner Ebene. Aber das finde ich einfach, das wird es wahrscheinlich ja immer noch so geben, das finde ich einfach.
Ja, auf jeden Fall, und das ist eigentlich Machtmissbrauch, würde ich sagen. Es fällt für mich aus heutiger Perspektive in den Bereich von Machtmissbrauch. Man hat die Macht, über Dinge Kontrolle auszuüben und beginnt so in jeden Lebensbereich so hinein zu regieren. Das hat sowas Autokratisches, dass man jeden einzelnen Bereich Bericht ablegen muss zu jeder Zeit, eben random Personen. Und ich finde das maximal übergriffig. Allein schon, dass da Wissen gesammelt wird, über welche und sich ausgetauscht wird. Der Marco ist jetzt gerade im Urlaub mit seiner Freundin, da geht bestimmt was ab. Ich finde das allein als Information über Personen so zu sammeln und dann zu sagen, es wird jetzt ein Gespräch fällig, das ist schon wirklich Red Flag, das finde ich sehr, sehr problematisch heute.
Komplett.
Bist du danach gegangen? Also hast du dann gesagt, okay, nee, die Macht gebe ich euch nicht mehr, oder hast du es dir noch so ein bisschen gefallen lassen?
Nee.
Und wie ging die Beziehung weiter dann?
Ich bin tatsächlich ziemlich kurz danach gegangen. Also nicht direkt danach, ich habe da nicht die Tür zugeschmissen und gesagt, so Freunde, das war's.
Wäre cool.
Aber kurz danach. Aber auch wieder so ein bisschen, das muss ich schon auch sagen, meine G-Moves, die waren auch immer nicht so richtig mit Ansage. Also ich bin halt immer wo gegangen, weil ich dann halt woanders hingezogen bin oder sowas.
Ja, Selbstschutz, ja, wie Mona sagt, das die Konfrontation mit dem Gremium will man dann ja auch nicht unbedingt nochmal. Die einen dann befragen, warum man geht und ob man sich ganz sicher ist.
Manchmal denke ich, hätte man mal machen sollen, aber ich bin halt auch gar kein konfrontativer Mensch irgendwie. So, also so Tische umwerfen ist halt echt nicht so meins.
Tische umwerfen. Ich gehe jetzt Sex haben mit meiner Freundin im Urlaub. Oje. Es kommt eine allgemeinere Frage, abstrakter ein bisschen. Wo würdest du sagen, aus deinem Gefühl oder aus deiner Schilderung, wie du vielleicht so von Frauen gehört hast, die über Purity Culture erzählen und was sie damit erlebt haben und welche Schwierigkeiten sie damit haben, was würdest du als Unterschiede jetzt aus männlicher Perspektive sagen, wie unterscheidet sich das als Mann, männlich gelesene Person, männlich sich identifizierende Person in eine Purity-Culture-Atmosphäre aufzuwachsen?
Also ich würde schon sagen, für Männer ist das schon deutlich leichter, weil allein diese ganzen Äußerlichkeiten eigentlich keine Rolle spielten. Also bei mir zumindest nicht. Gut, wenn ich jetzt, so wie ich jetzt hier sitze, in dieser Gemeinde aufgetaucht wäre, wäre es auch ein Problem gewesen. Also sprich mit langen Haaren und Tattoos und sowas. Das wäre natürlich auch nicht gegangen. Aber so im Großen und Ganzen kamst du da als Mann eigentlich okay durch, ohne dass jemand jetzt über dein Aussehen und deinen Körper und irgendwie sowas geurteilt hat. Bei Frauen sicherlich anders. Also das hatten wir ja eben schon, bloß nicht zu sehr auffallen. Wenn du zu sehr aufgefallen bist, dann hast du dieses Gespräch, was ich dann irgendwie später hatte, hast du das vielleicht sogar schon als Teenager drin irgendwie. Und ich glaube, das kann ich jetzt nicht mit Zahlen, höchstens mit Geschichten belegen. Wenn es dann mal so einen in Anführungsstrichen moralischen Fehltritt gibt, wird das den Männern schon irgendwie am Ende des Tages leichter verziehen als den Frauen. Dann sagst du so, ja, gut, aber das hat er ja alles mit dem lieben Gott wieder geklärt und jetzt ist es alles wieder gut und jetzt hat er ja so eine tolle Ehe und so tolle Kinder, dass gut, ja, Fehler machen wir ja alle irgendwie. So eine große Offenheit und so viel Gnade habe ich da so bei Frauen und deren biografischen Episoden selten erlebt. Also, weiß ich nicht, da gibt es auf jeden Fall Geschichten, die ich kenne von unehelichen Schwangerschaften oder auch irgendwie nur Sachen, wo man nur sowas weiß, wo die einfach wirklich sang- und klanglos einfach rausgeworfen wurden. Einfach gesagt, also wo teilweise sogar auch die Familie dann gesagt hat, ui, das, nö. Wenn wir uns entscheiden müssen zwischen der Gemeinde und dir und deinem Lebenswandel, dann natürlich immer die Gemeinde. Und ich, also so Geschichten wird es sicherlich auch bei Männern geben, aber das muss man wahrscheinlich so sagen und das ist, denke ich, auch so, das ist bei Frauen sehr viel häufiger der Fall.
Würdest du sagen, dass du die Sachen gut aufarbeiten konntest? Also du hattest ja schon auch von diesem Struggle mit der Lust und dann mit dieser Scham oder mit diesem schlechten Gefühl hinterher, hast du schon so ein bisschen erzählt. Hattest du, als du quasi für dich mehr Freiheiten gewonnen hattest, hattest du dann Probleme, da wieder zu einer normalen Sexualität zu finden?
Ja, ich hab da viel dran gearbeitet. So mit Therapie und Coaching und ganz viel Gesprächen und sowas. Ich habe das sogar auch irgendwann mal, das ist noch gar nicht so krass lange her, mal in meinem Freundeskreis gesagt, dass ich so gesagt habe, da sind viele, die so eine ähnliche Geschichte wie wir drei haben, würde ich mal sagen. Es wird immer so gesagt, in Männerrunden, da wird immer so über Sex geredet und Locker-Room-Talk. Das gibt's bei uns ja gar nicht, weil wir gar nicht wissen, wie das geht. Das ist doch witzig irgendwie. Und dann hat das aber schon dazu geführt, dass da mittlerweile echt so zwei, drei Leute sind, wo wir das so wie geübt haben, ne? Wo wir gesagt haben, wenn es da was gibt an Themen, wo wir drüber reden wollen miteinander, dann machen wir das ab jetzt einfach. Und ich finde, das war gut. Das war wichtig.
Cool.
Und so jetzt auf der, das ist sicherlich auch noch ein Teil von dem Verarbeitungsprozess, dass ich angefangen habe, jetzt auch explizit drüber zu schreiben und das zum Thema zu machen und dem irgendwie so auf einer künstlerischen Art nochmal Ausdruck zu verleihen. Aber das kann man, glaube ich, erst, wenn man das schon so ein bisschen durch hat und dann nicht mehr so mittendrin, oder ich zumindest nicht, gibt es bestimmt auch andere Beispiele für, aber ich musste erstmal so ein bisschen wissen, was ist das eigentlich auch als Phänomen und was hat das mit mir gemacht und wo kommt das her und so, damit ich das irgendwie auch so beim Schreiben zu fassen kriege.
Ja, also ob das ist, dass man unter Freunden so diese Ebene etabliert und sagt, so, lasst uns jetzt mal über Sex auch reden, oder ob man Kunst dazu macht oder einen Podcast dazu macht, darüber redet oder ein Buch darüber schreibt. Das sind alles Mechanismen, ja, um damit umzugehen und das aufzuarbeiten und zu enttabuisieren und diese Scham dadurch, dem Thema die Scham zu nehmen. Und darin sind wir uns eigentlich alle, ja, sehr, sehr ähnlich unterwegs, dass wir so das bearbeiten für uns auf ganz verschiedene Arten und Weisen. ich muss sagen, viele Fragen haben sich auch jetzt während dem Gespräch schon erübrigt. Und wir sollten zum Ende kommen.
Ich habe noch eine Frage. Weiß nicht, ob du sie auch auf dem Zettel hast. Die Frage, meine Frage an dich noch, Marco. Was würdest du anderen Personen, vielleicht auch besonders Männern mitgeben wollen, die quasi auch mit Purity Culture und so weiter aufgewachsen sind? Wie kommt man da raus? Was hat dir geholfen? Was würdest du anderen empfehlen oder mitgeben wollen?
Also wenn man schon so weit ist, dass man das reflektieren kann, dass man da irgendwie mit aufgewachsen ist und einem das nicht gut getan hat, würde ich auf jeden Fall empfehlen, das irgendwie therapeutisch oder coachingmäßig aufzuarbeiten. Da ist also gerade dieses ganze Schamthema und diese Sprachlosigkeit, da ist einfach extrem viel, wo ich gar nicht so richtig dran kam, einfach weil ich keine Worte dafür hatte und das auch einfach so ein bisschen einzuüben. Also diese Tabus bricht man ja nicht einmal und dann sind die weg, sondern dadurch, dass man das auch ein Stück weit einübt. Ne? Irgendwie, das ist, du fällst nicht tot um, wenn du bestimmte Begriffe benutzt. Und Gott fällt auch nicht vom Himmel auf einmal vor deine Füße, nur weil du es tust. So, also ich glaube, es kommt auch so ein bisschen drauf an, also an welcher Baustelle man da gerade arbeitet, ne? Weil das ja so stark verknüpft ist, auch mit diesem ganzen mit dieser ganzen religiösen Prägung, also ob man da gerade dabei ist, auch sein ganzes Glaubens- und Gottes- und Weltbild möglicherweise irgendwie neu zu sortieren und das vielleicht auch rausschmeißt, ne? Und diesen ganzen Gottbezug vielleicht auch als so schädlich und hinterlich und kaputtmachend erlebt hat, dass man das vielleicht auch erstmal abschneiden muss, um dann irgendwie zu einer offeneren und freieren und schöneren Sexualität zu kommen. Irgendwie. Also es kommt wahrscheinlich immer so ein bisschen drauf an, von welcher Seite man gerade kommt, aber ich würde auf jeden Fall sagen, in den seltensten Fällen ist es eine gute Idee, das mit sich auszumachen, sondern sich irgendwie GesprächspartnerInnen zu suchen.
Danke dir.
Ich finde, das ist ein super schönes Schlusswort. Würde ich nichts hinzufügen. Danke, dass du da warst und mit uns so offen über Masturbation, deinen Glauben, über deine Prägung, über die Brüdergemeinde gesprochen hast. Und ja, dein Weg, den du so damit gehst, das ist super persönlich. Deswegen sind wir extrem dankbar, dass du dich da in so einem öffentlichen Raum trotzdem drauf einlässt. Und
darf ich fragen, wo man deine Bücher bekommt? Genau. Und wo hört man noch von dir? Ja. Kurzer Werbeblock.
Genau.
Ich habe eine Website, marcomichalczyk.com, und da findet man sehr schnell den Weg zu den Büchern. Man kann natürlich, das ist natürlich immer das Allerschönste, auch einfach in den lokalen Buchladen gehen und die da bestellen. Das geht auch, aber sonst auch online überall, wo man sonst so Bücher kauft. Oder eben auch auf meiner Webseite, dann kommt man, wenn man das auf über den Online-Store probiert, landet man direkt im Ruach-Store und da kann man die natürlich auch bestellen, was auch eine sehr gute Idee ist.
Marco hat auch einen Podcast, in den könnt ihr reinhören, falls ihr ihn noch nicht kennen solltet. Er ist quasi der Jan Böhmermann oder Olli Schulz der Christenbubble, ja. Zusammen mit seinen beiden Kollegen. Ja, 10 Jahre, oder? Auf Spotify muss man erstmal schaffen. Und der Podcast hat wirklich die christliche Szene sehr geprägt, würde ich sagen, hat mich auch sehr geprägt und bisschen durchbegleitet durch bestimmte Glaubensprozesse und Glaubensphasen. Ist mir sehr, sehr wichtig. Hört unbedingt in den Podcast Hossa Talk rein, falls ihr noch nie reingehört habt. Da könnt ihr Marco zu allen möglichen weiteren Themen hören.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über ein positives Feedback. Gerne auch 5 Sterne. Es gibt immer wieder ein paar Menschen aus konservativen Kreisen, denen dieser Podcast nicht so gut gefällt. Von dem her freuen wir uns über jede positive Bewertung und jede Empfehlung.
Genau, umso mehr. Bewertet uns, bewertet Hossa Talk, hört Hossa Talk. Marco, gibt's noch etwas, wo du sagst, da war der Gedanke nicht zu Ende geführt oder da wollte ich noch zu dem Thema noch einen Satz sagen oder zum Abschluss möchte ich noch meine Mutter grüßen Oder gibt es irgendwas, was wäre jetzt dein Moment?
Ich bin nicht sicher, ob ich möchte, dass sie diese Folge hört irgendwie. Einen Gedanken hatte ich tatsächlich noch. Und zwar, ich habe neulich in irgendeinem anderen Gespräch gesagt, boah, also vieles von dem, was ich so in meiner religiösen Prägung mitbekommen habe, da sehe ich sehr kritisch. Da ist aber immer mal wieder so zwischendrin was bei, was ich rübergerettet habe, weil ich das für trotzdem wertvoll oder für eine gute Spur gehalten habe. Wenn es aber eine Sache gäbe, die ich wirklich von Herzen gerne kaputt machen würde, dass es die einfach nicht mehr gibt, dann wäre es diese scheiß Purity Culture. Und deswegen finde ich das sehr gut, dass ihr das macht, was ihr macht.
Hi Purity! Geil, dann können wir jetzt einmal genau zusammen. 1, 2, 3. Fuck Purity! Purity.
Jetzt muss man nach Hamstedt synchronisieren.
Smash. Das
Problem haben wir auch immer am Ende.
Das können wir eigentlich immer als so allgemeines
ja,
Tschüss
eigentlich
sagen.
Unser Hossa-Talk-Ruf sozusagen. Einfach ein Fuck Purity gemeinsam. Ja, warum nicht? Kann auch asynchron sein. Hauptsache jeder sagt es einmal.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.